Slick and Rush Episode Nummer 22. Ich bin Ed Uli Hebel.
Ich bin und bleibe der selten erreichte, oft kopierte Ed Joachim Hebel.
Jetzt wissen wir nur noch nicht wo.
Wo? Bei Twitter und bei Instagram. Aber du bist da ja noch nicht, auch wenn ich immer wieder angeschrieben werde, dass ich dich dorthin zerren soll.
Ah ja, Twitter reicht. Eigentlich haben wir eh gar keine Zeit für ein Intro, weil es ist echt wahnsinnig viel los in der Folge. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich rein. Logischerweise ist der Deadline-Day hinter uns, aber auch ein, zwei Ereignisse, so nenne ich es jetzt einfach mal wertfrei, erstmal wertfrei, das machen wir dann gleich. Und logischerweise fangen wir an, vielleicht bei dem Thema, das irgendwie da liegt und das weg muss, weil es fußballfremd ist. Lass uns direkt darüber reden, über die Vorkommnisse rund um Mason Greenwood bei Manchester United, der ja bis auf Weiteres vom Verein erst einmal suspendiert ist. Also bis auf Weiteres heißt, bis es dazu Äußerungen gibt oder einen Schiedsspruch von einem Gericht, also von keinem Sportgericht, sondern von einem echten Gericht.
Ja, also die genauen Vorkommnisse, glaube ich, habt ihr alle gelesen, soll seiner Frau gegenüber, was ist, handgreiflich geworden sein. Gibt ja auch Aufzeichnungen dazu, also wo er zu hören ist. Ich glaube, die Sache spricht für sich. Also wir haben ja, also was soll man darüber noch großartig sagen? Also jeder, der ihn kennt, sagt, die Stimme ist seine. Und dementsprechend, ja, wir sagen immer wieder, man ist so lange unschuldig, bis man nicht irgendwie verklagt ist oder bis man nicht irgendwie verurteilt ist. So, verurteilt ist das richtige Wort. Dementsprechend gilt hier auch erstmal die Unschuldsvermutung. Auf der anderen Seite ist es halt schon erdrückend und der Junge hat ja auch einen Track Record, den wir kennen. Ja, die Sachen nichts vermischen, das ist klar. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Trotzdem ist es eine Person, von der ich schon öfter enttäuscht worden bin, ehrlich gesagt, auf dem Platz, abseits des Platzes. Und irgendwie ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt.
Also es ist so, seine, ich weiß gar nicht, ob sie noch zusammen sind, ich hoffe nicht, also das wünsche ich ihr nicht, hat wohl Freundin, so, um den Satz zu komplettieren, hat sich bei Instagram wohl gezeigt in einem Video, wo man dann auch deutliche Wunden, Hämatome etc. sieht und hat ihn da eben häuslicher Gewalt bezichtigt. Ich glaube, das ist wirklich der aktuelle Vorwurf, den es gibt. Das ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, zum Stand der Aufnahme am Dienstag, an dem wir uns jetzt hier treffen, immer noch nicht von der Polizei klar, dass er derjenige ist, der festgenommen ist, aber klar, man weiß es irgendwie. Und das Video ist dann inzwischen wieder verschwunden, ist aber natürlich, das Internet vergisst nichts, dokumentiert. Dann gab es eben dazu als Beweisstück noch diese Audioaufnahme, in der jetzt keine Schläge zu hören sind, soweit ich das gelesen habe. Ich höre mir beim besten Willen sowas nicht an, weil das müssen dann andere tun und das sollten auch keine Medien tun, sondern das sollten eigentlich Gerichte tun. Aber wo klar zu hören ist, dass er sie mehrfach bedroht und ihr Gewalt androht und um ehrlich zu sein, und das ist ja immer der Punkt bei solchen Sachen, Unschuldsvermutung, ja, aber ich habe ja überhaupt gar keine Gründe, der Frau nicht zu glauben. Warum sollte sie denn sowas erfinden? Und klar, ich weiß, es gibt in 10.000 Fällen eine, die dies erfindet und die schadet dann allen anderen. Ja, aber ich habe keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Und ich glaube, das ist sowieso was einfach in unserer Gesellschaft passieren muss, dass man da Frauen glaubt, wenn sie sowas sagen, weil sie eben keine Gründe haben und weil sie ja echt in Wahrheit das schwächste Glied von allen ist. Und das ist das eben. Und dass du jetzt gesagt hast, dass er natürlich, also man hört ja auch aus dem Umfeld von United zu verschiedenen Themen, die natürlich weit weniger gravierend sind, dass er schwierig zu führen ist. Das ist ja dann immer so die Terminologie, die man benutzt. Ich glaube, es zeichnet nur dieses Bild, dass der Typ ein paar Integritätsprobleme hat, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und das äußert sich dann halt jetzt in dem Fall so. Und ja, führt dazu auf alle Fälle, dass wir uns sportlich erstmal nicht mehr mit ihm beschäftigen müssen. Ich möchte jetzt auch nicht über ihn richten, auch das soll dann ein Gericht machen oder so, aber logischerweise, wir können gar nichts anderes machen, als das zu 100% zu verurteilen und zu hoffen, dass dann dem Täter seine gerechte Strafe zugeführt wird, wie auch immer die dann aussehen mag. Auch das ist keine, also das ist nicht das Twitter-Gericht, das darüber entscheidet und auch nicht das Instagram-Gericht oder so, sondern das muss tatsächlich ein ordentliches Gericht machen und Ich habe das Gefühl aber, dass wir uns sportlich mit Mason Greenwood nicht mehr beschäftigen müssen. Oder zumindest nicht demnächst.
Das war die Frage, die bei Twitch gestern sehr häufig gekommen ist, ob ich glaube, dass der wieder bei den Premierligisten unterkommt oder ob er wieder spielen wird. Also das haben wir dieselbe Diskussion mit Adam Johnson damals auch gehabt. Ja, das ist natürlich ein anderer Fall, brauchen wir nicht reden. Trotzdem, der ist wieder untergekommen. Natürlich unterklassig, aber selbst wenn Mason Greenwood es gewesen sein sollte, nochmal, wissen wir noch nicht, aber gibt ja Anzeichen, dann gibt es mit Sicherheit jemanden, der sagt, ich kann diesen Spieler gebrauchen und der, ich sag mal, einfach mal wegschaut und die eine oder andere Geschichte liegen lässt und sagt, ach, habe ich nicht gelesen, weiß ich von nichts und da vielleicht die Moralvorstellung ein bisschen ausdehnt, um ihn wieder in den Kader zu bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Naja, es gibt ja auch dankenswerterweise in unserer Gesellschaft das Konzept der Resozialisierung und nach Strafe und hoffentlich dann, ich weiß nicht, das auch das kann ich nicht entscheiden, ob es eine Therapie braucht oder Antiaggressionstraining oder vielleicht ja auch einfach nur den Kopf lüften. Keine Ahnung, dann muss man dann auch irgendwann, das ist ein junger Mann, ne, also das macht jetzt trotzdem nichts gut von dem, was er getan hat, aber es kann ja sein, dass also wenn ich jetzt mal eine Zeitrechnung aufmachen müsste, je nachdem zu was er dann oder wie er verurteilt wird, ist es ja so, dass der theoretisch mit 6,27 immer noch alles Mögliche vor sich hat. Deswegen sage ich, erstmal müssen wir uns nicht mehr beschäftigen, weil ich glaube, United, also die Aktion spricht ja schon auch Bände, die wissen auch, was los ist. Und deswegen deswegen haben sie auch so reagiert jetzt am Deadline Day, da schaffen wir dann später gleich die Brücke, dass sie Spieler nicht mehr haben gehen lassen, weil sie, glaube ich, auch nicht in Kurzfrist und auch nicht in Mittelfrist damit rechnen, dass der nochmal wieder zum Kader stößt. Und ich glaube auch, dass ein Verein wie Manchester United sich das nicht leisten wird, so jemanden weiter zu beschäftigen. Und ehrlich gesagt, ich will jetzt niemanden canceln oder so, ist auch okay, finde ich okay.
Ja, also, ja, klar, also können wir genau so lassen, glaube ich.
Ja.
Next Topic.
Ja, genau. Nutzt nichts. Er ist bei FIFA 22. Das ist vielleicht auch noch für die gerne FIFA spielen. Und damit wir das loswerden, ist er auch schon im nächsten Kader-Update nicht mehr mit dabei. Das ist in Wahrheit das Gericht, sind wir mal ehrlich.
Da wird gecancelt.
Ja, das ist echt fies eigentlich. Okay, dann gibt's natürlich, wir haben es ja schon in der Gänze im vergangenen Podcast gesprochen und im ersten, den wir hier gemeinsam mit Sky schon aufgenommen haben, besprochen. Deswegen müssen wir da jetzt nicht mehr komplett ins Detail gehen, aber logischerweise die Meldung und kurz besprochen, was das dann auf sich hat, ist jetzt da. Frank Lampard übernimmt Everton, ist der neue Teamchef, 2,5 Jahre Vertrag bis Ende 24, also hat sich durchgesetzt oder ist der einzig Überbliebene, das kann man sehen, wie man will. In jedem Fall ist er jetzt erstmal Manager von Everton nach einem guten Jahr Pause. Wie wir alle wissen, ist er da bei Chelsea beurlaubt worden, jetzt ist er wieder da. Und wie sind da deine Gedanken dazu erstmal?
Ja, wir hatten es ja schon mal, dass die Aufgabe natürlich schwierig ist. Das hatten wir schon mal, nach wie vor, da werden wir gleich nochmal zukommen, der Kader ist einfach nicht perfekt, das wissen wir. Trotzdem, er hat es ja gesagt in dem Statement, es ist ein großer Club mit viel Tradition und er ist stolz, dort sein zu dürfen und die Atmosphäre im Stadion hat ihn immer schon begeistert. Das glaube ich ihm auch. Ich glaube, dass die Situation, wenn man zurückblickt auf das, was er bei Derby County gemacht hat, ich habe damals das Interview gehört mit Gary Neville, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt die Serie gleich nochmal? Egal. Auf jeden Fall, da wurde er gefragt, warum er denn damals Derby County sich angetan hat, weil doch eigentlich alle dagegen waren. Und damals hat er gesagt, dass seine Frau ihn dazu überredet hat und gesagt hat, hey, irgendwie ist es, glaube ich, ist irgendwie ganz cool und du bist ein Typ, der so besondere Aufgaben irgendwie übernimmt, der auch irgendwie so ein Risiko gerne gehen möchte. Ich glaube, das passt zu dir. Und ich glaube, an der Position ist er jetzt wieder, nur eine Etage höher. Er hat dazwischen die Chelsea-Erfahrung gemacht, er hat die ersten Schritte also quasi auch in der Premier League gemacht, hat dort schon mal gelernt, was macht man nicht, was macht man schon und hat jetzt wieder eine Herausforderung. Und das, glaube ich, liegt ihm vielleicht sogar ein bisschen mehr, wo der Druck jetzt nicht ganz so groß ist wie bei Chelsea, wo du halt mal schneller entlassen wirst als bei Everton. Okay, ich weiß, bei Everton wurde man zuletzt auch schnell entlassen oder die Fluktuation war da. Aber ich glaube, dass die kleineren Schritte wird er jetzt mal machen können, auch mit den Transfers kommen wir gerne noch dazu, die ihm sicherlich auch helfen werden. Insofern, ich finde es ich sehe ihn lieber dort als bei Norwich oder sowas, weil ich glaube, das wäre wirklich in die Hose gegangen. Dafür, glaube ich, brauchst du schon eine gewisse Erfahrung und brauchst irgendwie so ein gewisses Maß an Härte und die hat er, glaube ich, noch nicht. Die muss er sich noch aneignen und das, glaube ich, liegt ihm jetzt eher als so Norwich oder was war noch im Gespräch? Aston Villa, glaube ich, ja auch mal. Das wäre vielleicht noch was gewesen. Aber es ist auf jeden Fall besser als Norwich, weil die Voraussetzungen sind ja schon doch besser für ihn.
Ja, in der Theorie, also ich meine, wenn man jetzt mal das ganze Chaos, das wir ja jetzt mehrfach beschrieben haben, wenn man das mal alles beiseite lässt, in der Theorie bist du bei einem Club, der einen Namen hat, der eine Tradition hat, der, glaube ich, auch gut verhaftet ist, plus du hast einen Geldgeber, der es ernst meint, noch ernster als vorher sogar, und der Kader ist jetzt auch nicht, der ist halt komisch, aber der ist irgendwie disproportional, ja, aber nicht schlecht. Also sind ja einzelne Teile sind ja in Ordnung. Und
absolut.
Für die anderen ist das Geld da und auch die Absichten, das sieht man ja, oder hat man jetzt auch schon gesehen, jetzt allerspätestens am Deadline Day, dass die schon nochmal auch ernst meinen, auch, also da kann man dann auch nochmal drüber reden, wie clever das ist, dann jetzt in der nächsten Kurzfrist zu handeln, aber gut. Und daher verstehe ich das und ich glaube, was auch nochmal dieses Appointment zeigt, also du, zum einen, ne, Everton hat jetzt, das haben wir immer wieder gesagt, Fahad Moshiri mag ganz gern mal einen großen Namen. Und er sieht Lampard innerhalb dieser großen Namen. Vielleicht auch mangels Alternativen, wenn Rooney soll ja wirklich auch abgelehnt haben. Passt gerade nicht für ihn aus seiner Sicht. Und noch ein, zwei andere, also Roberto Martinez, wissen wir ja, dass der wohl Favorit war. Der hat auch keinen Bock gehabt, aus welchen Gründen dann auch immer. Haben wir auch schon mal durchaus beäugt, dass das eventuell auch andere Gründe haben kann, als jetzt einfach Nein zu Everton zu sagen, sondern vielleicht lieber Ja zu Belgien. Nichtsdestotrotz, Lampard ist in diesem Namen verhaftet und sie nehmen ihn und das zeigt auch, dass seine Reputation, das ist nämlich das, also da muss ich auch in mir denken, wann immer ich den Namen Frank Lampard gelesen habe, habe ich immer gedacht, ja, das ist so Bullshit-Bingo, den schreibt man da so rein, weil der sucht ja irgendwie. Und ich habe auch das Gefühl immer gehabt, ja, Frank Lampard ist als Trainer sehr sterblich geworden, was ja in Ordnung ist. Also nur weil er ein Clubspieler war, de facto war er ja nicht, aber so im Gefühl heißt ja nicht, dass er auch ein Clubtrainer sein muss. Manchmal läuft's halt nicht und gerade zu Beginn der Trainerkarriere macht man halt noch Fehler, der wird da jetzt schon draus gelernt haben und so weiter. Da muss ich auch mich selbst zügeln, weil ich immer das Gefühl habe, ja, der hat einen Glanz verloren. Der hat auch gute Sachen gemacht, gerade am Anfang bei Chelsea und ich glaube auch vieles von dem, was Tuchel aufgenommen hat, kommt ja von Frank Lampard und sei es nur die Jugendbewegung und die Everton Academy ist nicht so verkehrt, könnte ja auch sein, dass das da passt. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ja, boah, Lampard langweilt mich schon fast und das ist an sich nicht so. Also der hat eine sehr faire Chance verdient und der Typ selbst, der soll auch per Charisma und vor allen Dingen in taktischen Absichten total überzeugt haben bei Everton im Vorstellungsgespräch, sodass die ziemlich schnell dann auch der Meinung waren, das ist der Typ, den wir jetzt hier brauchen. Ich bin tatsächlich äußerst gespannt, wie das jetzt hier funktioniert und ich würde es ihm auch wünschen, dass es funktioniert, aber das ist so mal mein erster Gedankengang. Ich habe neulich einen ganz interessanten Gedanken gesehen, auch von jemandem, der gesagt oder geschrieben hat auf Twitter, dass es erstaunlich ist, dass Ole Gunnar Solskjaer nirgends in diesen ganzen Nachfolgergerüchten drin ist, aber Frank Lampard in jedem 18 Mal. Und es mag natürlich daran liegen, dass Solskjaer so verhaftet ist mit United und vielleicht auch gar keinen Bock hat, weiß man ja nicht. Auf der anderen Seite ist es schon irgendwie auch interessant, weil die beiden gehen auch in meinem Kopf so einher. Es waren gute Ansätze da und es ist ein gewisses Charisma da, das möchte ich auch gar nicht wegdiskutieren. Und dann waren aber so viele sportliche Unzulänglichkeiten, dass ich nie vollends überzeugt war. Und Lampard ist jetzt wieder da, kann sich jetzt einmal mehr zeigen und glaube ich für ihn in einer Situation, die zum Stand seiner Trainerkarriere super in Ordnung ist.
Ja, genau. Das ist ja genau das. Also man merkt ja auch, wo die Reise hingeht. Also dann den Spielern, die er verpflichtet hat, zweimal Mittelfeld, zweimal Dynamik, zweimal Kreativität. Also das ist ja wirklich genau das, was gefehlt hat, was wir immer wieder angekreidet haben. Und zwei Außenverteidiger sind zuvor ja schon gekommen. Wahrscheinlich hätte er mit Luca Digne mehr anfangen können, aber okay. Aber ich glaube, genau so macht das eben Sinn. Also auch wenn man den Typen so hört, dieses Interview kann ich wirklich nur ans Herz legen. Das ist ein sehr charismatischer, sehr durchdachter, sehr intelligenter Typ, der auch als Spieler schon wie ein Trainer gedacht hat. Und deswegen finde ich, passt das eigentlich also ganz gut, auch für sein Standing so. Ich glaube, dass Chelsea vielleicht schon ein bisschen zu früh kam. Wahrscheinlich hätte er sich's gewünscht, eher Everton und dann Chelsea, wenn er im Nachhinein drauf blicken würde. In 10 Jahren würde er wahrscheinlich sagen müssen, die Reihenfolge wäre umgekehrt besser gewesen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn du ein Angebot von Chelsea bekommst, nimmst du es einfach an, egal wie, wann, wo. Aber ja, jetzt kriegt er die Chance wieder. Wie gesagt, ich sehe ihn lieber bei so einem Club als bei einem abstiegsbedrohten Club. Das hätte ich nicht gern gesehen, weil ich glaube, das hätte ihn wirklich runtergezogen. Weil da kannst du auch, bei Norwich sehen wir jetzt, okay, die stehen jetzt über dem Strich, aber da kannst du auch Pech haben und der Strudel erwischt dich und dann bist du ein Abstiegstrainer. Und dann bist du halt in einer anderen Kaste irgendwann mal verhaftet, wo du vielleicht gar nicht hingehörst. Und das ist, glaube ich, so viel besser. Ja, die stehen auch auf Platz 16.
Ich wollte gerade sagen, die bittere Wahrheit ist, die spielen gerade auch gegen den Abstieg. Nicht reden, ja.
Aber die Masse ist eine ganz andere. Da, du hast eine ganz andere Investitionsmasse, ganz andere Spieler. Und wenn du die einigermaßen hinbekommst, was ihm, glaube ich, schon gelingen dürfte. Also man muss ja wirklich sagen, Rafa Benitez hat ja wirklich so das Gefühl, einem verleiht, als wäre das ein Motor und er hätte die Zündkerzen einfach vergessen auszutauschen, weil einfach nichts mehr gezündet hat. Der Motor hat nur noch gestottert und es ist gar nichts passiert. Und da, glaube ich, wird Lampard zumindest mal wieder das Auto zum Laufen bekommen.
Ja.
Ob es dann schnell fährt, ob man dann überholt, das ist eine andere Diskussion, ganz klar. Aber er wird es auf jeden Fall wieder, er wird einen Funken entzünden, da bin ich mir sicher.
Ja, das war genau, wenn du dich erinnerst, ich habe dich beim letzten Mal gefragt, was wir uns für einen Typen wünschen würde und das erste war, glaube ich, jemanden mit Charisma, der jetzt mitreißt.
Ja,
das ist genau. Das Allerwichtigste und die erste Rede war ja schon mal echt clever auch. Also natürlich werden da Punkte gedrückt, so ist ja klar, aber das war ziemlich clever. Vielleicht noch ganz kurz dazu, Duncan Ferguson bleibt im Trainerstab, aber wohl in etwas untergeordneter Rolle, Alan Kelly genauso. Joe Edwards wird Assistant Manager, Jody Morris ist nicht im Squad, das war schon auch klar, dass das nicht passieren wird. Es ist nicht genau klar, warum, der war ja wirklich seine Nummer 2 bei den ersten beiden Stationen und wohl einer der großen Freunde auch, der ist nicht mit dabei. Interessant, wie ich finde. Paul Clement wird First Team Coach. Ihr wisst schon, der ehemals unter Ancelotti gearbeitet hat und dann auch bei Swansea Chef gewesen ist. Und Chris Jones ist Head of Performance. Das ist der Teil des Staffs, der jetzt bekannt geworden ist. Und auch mega interessante Statistik. Lampard ist der erste Trainer, der unter seinen beiden Vorgängern im Amt selbst noch gespielt hat. Braucht kein Mensch, aber wollte ich mal erwähnt haben. Das also zu Frank Lampard und dann können wir schon den Teil jetzt hier verlassen, was die Meldungen betrifft, die wir abzuarbeiten haben und dann haben wir noch eine schlanke Dreiviertelstunde für ganz schön viel, was passiert
am
Deadline Day oder in den Tagen zuvor. Das müssen wir jetzt einfach mal zusammenfassen und werden dann ja auch in der abschließenden Bewertung das Transferfenster als solches zusammenfassen. Wir haben schon gesagt und das haben wir auch dokumentiert in den Folgen zuvor, in denen das Transferfenster geöffnet war, das ging recht langsam vonstatten, aber jetzt hinten raus ist nochmal einiges passiert und vor allen Dingen, wie ich finde, größere Deals, als ich gedacht habe. Also, dass in der Masse noch was passieren wird, das habe ich mir fast schon so eingehen lassen, aber was dann auch nochmal an Namen jetzt über die Theke gegangen ist, das fand ich durchaus erstaunlich.
Ja, also hätte ich auch nicht mal so gedacht, vor allem, weil ja immer alle sagen, dass, kein Geld mehr im Markt ist und so weiter und so fort und dass natürlich auch gerade manche Teams gar nicht mehr dürfen, gar nicht mehr sollen, gar nicht mehr wollen und dafür ist dann schon nochmal verhältnismäßig viel passiert, kurioserweise, aber ein paar Teams, bei denen es ja immer wieder Gerüchte gab, bei denen ist dann nichts passiert, andere haben dann wieder große Deals rausgehauen, also das ist schon, finde ich, insgesamt sehr, sehr interessant, wie es da gelaufen ist, gestern Abend dann noch.
Ich würde mich der Sache vielleicht einmal so nähern wollen, wir denken ja immer alle in Superlativen und das müssen wir hier auch machen, damit wir etwas kontrovers sind und diskutieren schaffen. Vielleicht nennen wir erstmal beide unsere Gewinner und Verlierer der Periode, bevor wir dann auf einzelne Deals eingehen. Vielleicht finden die natürlich dann auch schon mitunter statt in den Diskussionen über die Gewinner. Wer ist so aus deiner Sicht, vielleicht fangen wir mal echt mit dem Guten an, wir wollen ja Vorbild sein. Wer ist aus deiner Sicht jetzt die gesamte Periode betreffend der Gewinner oder die Gewinner der Transferperiode?
Also für mich ist Aston Villa eigentlich der Gewinner. Ehrlich gesagt, mit Luca Digne und Coutinho hast du zwei geholt, die über dem Durchschnitt der Mannschaft sind und wahrscheinlich sogar die besten Spieler jetzt im Kader geworden sind. Finde ich überragend. Liverpool muss man auch nennen. Luis Diaz finde ich einen Transfer, der komplett Sinn macht. Ich habe das immer wieder gesagt, mir ist es zu dünn gewesen vorne, du hast keine Backups gehabt, du konntest nie wechseln, die mussten eigentlich durchspielen und das ist genau das, was du jetzt hast. Du hast nochmal jemanden dazu bekommen in einem ganz guten Alter, der mit Sicherheit noch ein bisschen brauchen wird, aber der von seiner Art und Weise her, wie er Fußball spielt, eigentlich für die Premier League gemacht ist, der vielleicht auch gemacht ist, um langfristig den einen oder anderen zu ersetzen, die ja jetzt alle 29, 30 sind, so in dem Kreis rum. Also da hast du einen Fußballer, der die nächsten 5 Jahre mit Sicherheit mal dir das ein oder andere Tor schießen kann, finde ich überragend. Ich hätte gerne noch Fabio Carvalho ganz gerne noch gesehen, der ja dann durchgefallen ist, der Deal, kurz vor Schluss. Aber das ist so das sind so die Gewinner. Wir haben auch Everton gerade genannt. Ich finde, dass im Mittelfeld da gut was passiert ist. Auch das gefällt mir. Mit Lampard muss man dann abwarten, ehrlich gesagt.
Ja, also ich möchte auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Also Villa, Call of Chambers haben wir noch vergessen, der auch gekommen ist. Und all das, was passiert ist, ist in vergleichsweise Ruhe passiert. Also ja. Ich habe nie was davon gelesen, dass die jemanden wollen. Und wenn ich es gelesen habe, dann ist der Deal innerhalb von 24 Stunden durchgegangen. Alles soweit nachvollziehbar. In jedem Fall klare Verstärkungen. Ich glaube, auch da gibt es, also gut, bei Colin Chambers ist es natürlich eher ein Kaderteil, aber die erstgenannten Coutinho, Digne sind zwei echte Verstärkungen. Ich glaube, das ist auch schon jetzt deutlich geworden in den ersten Minuten, die beide gespielt haben, dass dem so ist. Villa ist offensichtlich auch überzeugt genug von Digne, sodass sie Matty Target haben gehen lassen, der natürlich bislang enttäuscht hatte in der Saison. Und das ist natürlich stark. Und das zeigt auch, dass der Verein jetzt mit Steven Gerrard auch bereit ist, den Weg weiterzugehen. Das Investment ist klar, ist gesetzt. Und ich glaube, kann man gar nicht umhin. Die haben auch sehr früh schon gehandelt, dass man die als Sieger nennt. Bei Liverpool, Diaz ist ja, und dann können wir vielleicht auch über diesen Spieler mal im Besonderen reden, weil das ziemlich sicher, also das ist so mein Move des Tages, weil der sehr aufregend ist. Und der ist natürlich wahnsinnig clever. Wir haben ja gehört, Michael Edwards geht jetzt dann zum Ende des Jahres, ist er nicht mehr da, das ist nochmal ein letztes Geschenk. Erstaunlicherweise habe ich aus dem Umfeld von Leuten, die sich im Fußball, insbesondere in England, auch ganz gut auskennen, nicht immer nur ganz positive Dinge gehört. Ich bewerte die Arbeit des Mannes bislang als absolut ausgezeichnet, okay. Und Diaz ist natürlich insofern clever, weil, also Salah wird ja wohl verlängern, aber zum Stand jetzt läuft der Vertrag 2023 aus, genauso wie der von Firmino und genauso wie der von Mané. Es gibt eine Altersstruktur in der Offensive, die bei 30 oder jenseits dessen ist oder demnächst sein wird in der Offensive. Und wie du es gesagt hast, grundsätzlich ist es auch etwas dünn, wenn man jetzt mal Minamino und Origi wegrechnet, die ja nicht mehr gegangen sind, was ja auch durchaus noch möglich war, dann ist das alleine aus dem Grund Konkurrenz schon mal clever. Der Spieler als solches ist richtig gut, da können wir gleich nochmal drauf kommen, und Vertragssituation, und das nächste ist, auch jetzt in der Kurzfrist, Salah und Mané sind beim African Cup of Nations und Ägypten ist jetzt sogar weitergekommen, wieder durch Salah Vorlage, das heißt, der kommt nicht vor jetzt dann 4, 5, 6 Tagen zurück und die werden ja beide auch nicht mit kompletter Frische zurückkommen.
Kriegen meist auch noch eine Woche Pause. Also ganz genau. Bei den meisten Trainern, die gesagt haben, sie kriegen
noch eine Woche Pause. Haben wir auch in den letzten Jahren ganz oft gelernt, dass es dann nochmal 1, 2 Wochen dauert, dass er völlig menschlich ist nach so einem Turnier, was ja ein Peak ist, dass die dann zurückkommen. Und dann hat Liverpool jetzt in der Zwischenzeit Diaz, den sie jetzt auch erstmal im FA Cup einarbeiten können und so. Also das ist wahnsinnig clever. Und noch dazu, und das ist ja dann das Nächste, das wird jetzt Liverpool weniger interessieren, er ist halt auch nicht zur Konkurrenz gegangen. Tottenham soll ja wohl dran gewesen sein, da können wir dann, werden wir später über Tottenham auch nochmal sprechen. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich stimmt, was man sagt, dass sie nur noch hätten auf den Play-Knopf drücken müssen, dann wäre es passiert, das glaube ich eigentlich so nicht. Aber da geht er halt jetzt auch nicht hin. Und jetzt hat Liverpool einen Spieler, der einer der spannendsten, interessantesten ist, glaube ich, außerhalb der europäischen Top-Ligen.
Genau, also absolut. Ich bin ein großer Fan, ehrlich gesagt. Ich habe ja Porto zweimal in der Champions League gemacht. 18 Spiele in der Liga, 14 Tore, 5 Vorlagen. Das ist Wahnsinn. War bei der Copa America der beste Spieler. 5 Spiele, 4 Tore. 2 zum Beispiel gegen Peru im Spiel um Platz 3. Alle haben gesagt, das war eigentlich bei der Copa America mehr Messi als Messi selbst. So war damals die große Überschrift. Er ist damals entdeckt worden von Carlos Valderrama, kurioserweise, und war also super schnell, gute Schnellkraft, richtiger Draufgänger, richtiger Zocker, manchmal so ein bisschen wild, eigentlich ein Zehner, bei Porto auf den Außen gebracht worden, sehr häufig, und wir sehen es ja, für einen Außenspieler 14 Tore, 5 Vorlagen, ist wirklich überragend. Klar, portugiesische Liga, aber die ist auch nicht schlecht. Und mit seiner Art und Weise, die ich ja gerade beschrieben habe, wird der in die Premier League passen. Da bin ich mir ganz sicher. Vor allem, und das ist etwas, wo ich sehr gespannt bin, Jürgen Klopp ist mit Sicherheit jemand, der, ich glaube, der probiert den auch mal auf dieser falschen Neun aus. Bin ich mir fast sicher. Und den auf diesen 3 Positionen da vorne mal rum switchen zu sehen, bin ich sehr begeistert und freue mich wirklich drauf, den dort zu sehen. Du hast ihn natürlich, also ich weiß, dass er ihn schon lange wollte. Everton war auch mal dran. An dem Sommer, glaube ich, irgendwie 30 Millionen geboten. Da hat es geheißen, Porto wollte um die 50. Die haben sie jetzt fast bekommen mit 45. Ich glaube, Add-ons gibt es auch noch ein paar. Aber Liverpool hat den verhältnismäßig günstig bekommen, weil ich dachte, es wäre sogar noch höher gehen durch die Art und Weise, wie der in dieser Saison gespielt hat. Und das ist, wie du gesagt hast, eigentlich so der aufregendste Spieler außerhalb dieser Top 5 Ligen, den zu bekommen, dazu eben in eine Altersstruktur reinzuschmeißen, wo alle 29 sind und du bist derjenige, der von hinten kommt, der aber, muss man dann auch noch sagen, jetzt nur nicht unbedingt gleich Stamm sein muss, sondern den kannst du mal bringen, den kannst du langsam einbauen und trotzdem bringt dir etwas. Jürgen Klopp würde, also Liverpool wurde immer wieder mit dem in Verbindung gebracht. Letzte Saison, schon diese Saison, im Sommer, jetzt immer wieder die ganze Zeit. Das zeigt, dass es ein Spieler ist, den Jürgen Klopp wollte. Und dass sie es im Winter machen, finde ich, ist auch nochmal ein Zeichen, dass Jürgen Klopp auch merkt, da ist irgendwas. Ja, wir müssen irgendwie was machen. Weil normalerweise ist Winterbusiness jetzt nicht so deren Ding. Eigentlich von keinem Club, der wirklich dort oben was auf sich hält, sondern eher von den Clubs, die sagen, wir müssen was nachbessern. Aber zeigt auch, dass Liverpool es schon nochmal ernst meint und glaubt, oben irgendwie vielleicht nochmal ranrutschen zu können oder zumindest Champions League Fußball irgendwie sichern zu können oder müssen. Und ist ein super Deal, finde ich, für Liverpool. Also ehrlich gesagt, besser kannst du es eigentlich gar nicht machen.
Ja, ist wohl so gewesen, dass Liverpool das nicht unbedingt im Winter machen wollte, sondern lieber im Sommer, aber Spieler als auch Verein Porto gesagt haben, okay, entweder jetzt oder gar nicht, und da Tottenham wohl dran war, wird sich Liverpool gedacht haben, okay, das ist ja auch Bums, ob wir den jetzt im Winter holen und oder im Sommer, weil sie wollten ihn. Ich hab gelesen bei Athletic, seit 2015 haben sie ihn im Notizbuch stehen, seit einer Copa America, also als Junior noch, da ist er schon aufgefallen und also ist ein monströser 1-gegen-1 Spieler, also offensives Dribbling ist Sensation, daher alleine. Das ist der Deal für mich in diesem ganzen Transferfenster. Ich weiß, es gibt vielleicht größere Namen. Ja. Es gibt, was weiß ich, auch von mir aus noch Leute, die direkter wirken werden als er. Aber das ist so einer, für den wir diesen Sport alle schauen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn der dann kommt. Und was Klopp dann, also es gibt ja immer so das Gerücht, dass portugiesische Spieler oder Spieler aus Portugal körperlich nicht so stark waren. Und er hört ja auch auf diesen Spitznamen Nudel, weil er sich irgendwie nicht so viel früh anessen konnte und ein leichtes Hemd war zu Beginn seiner Karriere. Aber Porto spielt sehr physischen Fußball und ich glaube auch alleine aus Aggressivitätsgründen, das will ich doch sehen, was Klopp mit dem macht. Das ist ein super Deal, auf den ich mich sehr, sehr, sehr freue.
25 Jahre alt, 1,80, also echt. Und vor allem für die Leute, das war bei FIFA auch eine der ersten Verpflichtungen, die ich gemacht habe, als ich in die erste Liga aufgestiegen bin. Sogar die erste, stimmt, ein absoluter Rekorddeal. Also das ist nur am Side-Fact. Wir investieren in diesen Mann.
Beim nächsten Intro werde ich fragen, du bist Joachim Hebel, aber von welchem Club? Das ist interessant.
Ich habe angefangen in Liga 3 mit Portsmouth, das kann ich erzählen. Warum nicht?
Ja, weiß ich nicht. Sonst hast du dich immer eher bedeckt gehalten. Der dritte Club, den du genannt hast, auch völlig zu Recht, was so das, also ich weiß gar nicht, irgendwie sind sie bei mir ist gleich, aber mit leichter Tendenz zu Plus, ist natürlich Everton, die jetzt gerade am Deadline Day natürlich nochmal aufgewartet haben mit zwei echten Namen. Im Mittelfeld Donny van de Beek, einmal leihweise von United gekommen und ohne jetzt dessen Stärken runterbeten zu wollen, und vielleicht auch die Passform in Evertons Spiel, bin ich einfach erstmal für den nur glücklich, dass United vorbei ist oder vorläufig vorbei ist, weil es war ja nichts.
Genau, ja, vor allem Everton übernimmt wirklich 100% des Gehalts, was ich gelesen habe, 100.000 in der Woche. Also um ihn zu bekommen, da hat, ich glaube, es wäre jetzt nicht groß Uniteds Problem gewesen, den irgendwie, also die haben es ja, aber für ihn freue ich mich. Ich weiß nicht, warum der verpflichtet worden ist, wenn man wirklich gar keinen Plan für den hat. Ja, Bruno Fernandes ist natürlich absolut gesetzt auf dieser Position. Trotzdem hat er immer wieder, wenn er eingewechselt worden ist, gezeigt, dass er eigentlich etwas kann. Ich verstehe auch nicht, warum man ihn nicht mal, habe ich auch mit mehreren Scouts schon mal gesprochen drüber, warum man ihn nicht einfach mal neben einem defensiven Sechser probiert auf der Acht. Also warum man ihn nicht einfach mal neben McTominay stellt und einfach mal schaut, was passiert. Muss ja nicht gegen City sein, sondern es kann ja gegen Crystal Palace sein oder egal gegen wen oder gegen Norwich, wo du eh Ballbesitz hast. Ich hätte es einfach mal ganz gern gesehen, was dann passiert. So hat der einfach nie eine Chance bekommen, weil er ist einfach hinter Bruno Fernandes einfach immer nur die Nummer 2 gewesen. Und selbst wenn der raus war, kurioserweise, haben alle Trainer immer lieber umgestellt, als ihn dorthin zu stellen. Also ich habe es nie verstanden, warum man ihn dann überhaupt holt, wenn man keinen Plan für ihn hat. Ja, der war natürlich heiß und wenn du den, aber du kannst ja nicht einfach sagen, da ist heiße Ware, ich kaufe den einfach. Weil ich werde schon irgendwie dann eine Verwendung finden. Das musst du ja davor umdenken. Du kaufst ja kein Auto, wenn du sagst, ich habe keinen Führerschein. Das ist Schwachsinn. Aber jetzt ist es so, mich freut's, um dann zu Everton zu kommen. Wir haben es ja immer wieder gesagt, dieser Mannschaft fehlt Dynamik im Mittelfeld komplett. Das haben wir immer wieder also seit wie viel Podcasts, seit wie viel Saisonvorschauen sagen wir das? 3, glaube ich, oder so. Und jetzt haben sie endlich jemanden, der wirklich mal Box to Box geht, der wirklich auch mal in den Strafraum geht, weil ich glaube, das ist eine große Stärke, aus dem Hinterhalt irgendwie in den Strafraum reinzugehen, dort zu stehen, dort nochmal den letzten Pass zu spielen oder eben selbst durchzulaufen, durchzuschieben. Das ist genau das, was sie brauchen. Jemand, der wirklich auch nicht nur am Strafraum dann stehen bleibt, sondern auch durchschiebt und der wirklich auch das ganze Spielfeld rauf und runter läuft. Das ist genau das, was sie brauchen und dementsprechend freue ich mich für ihn und ich freue mich auch natürlich für Everton, dass sie so einen bekommen haben, weil der wirklich ein Upgrade ist.
Weiteres, also vielleicht, das ist eher so ein Enigma, ist Dele Alli ablösefrei, permanenter Deal, keine Leihe.
Wahnsinn,
sondern
ja.
Tottenham ist durch mit ihm. So, das glaube ich ist das, was man rauslesen kann. Ablösefrei, 2,5 Jahre jetzt bei Everton unterschrieben. Und das ist natürlich so, sowas wie der Sleeper in diesen ganzen Diskussionen. Weil wenn der natürlich wieder zu alter Stärke zurückfindet, dann können wir Luis Diaz als besten Deal dieses Fensters vergessen, weil dann ist es er. Und ich bin
viel Konjunktiv, mein Freund.
Natürlich. Ansonsten kriegst du so einen Spieler ja auch nicht. Also das ist ja so am Ende der Saison bei einem gewissen Videospiel liegen da manchmal so Darlings vereinsfrei rum, von denen ich weiß, hä, wieso? Und Dele Alli wäre einer davon. Das wird hochspannend, weil sie natürlich jetzt im Zentrum ein echtes Übergewicht haben, also auch mit Alan Doucouré, da ist ja eher weniger das Problem gelegen. Natürlich dann nochmal im Detail ja, wie du es gerade schon skizziert hast, aber so rein personell ist ja eher da nicht so das Problem gelegen, sondern ja dann auch durchaus über die Außen. Und ich bin jetzt gespannt, wie Lampard das aufstellt. Ich würde aber denken, dass gerade jemand wie Frank Lampard sich sicher ist, dass er Dele Alli hinkriegt und dessen komischen Kopf wieder auf den Weg bringt. Und wenn, dann Glückwunsch, dann, ja. Dann Wahnsinn.
Absolut. Das ist genau das, was ich. Und der Trend geht natürlich auch da, wenn wir bei Arsenal gerne mal dazu kommen, aber Trend geht natürlich schon da momentan dazu, dass du sagst, und auch bei Tottenham ja im Speziellen mit ihm eben und mit Dombele, dass man sagt, erstens, ich entledige mich eines Stinkstiefels, weil ich sage, ich habe einfach keinen Bock mehr, dass der meine Kaderstruktur irgendwie zerstört. Und natürlich, du nimmst den Großverdiener raus. Das sind so zwei Dinge, wo man schon merkt momentan in der Premier League, auch Lucadini ist ja selbes Beispiel. Da macht jemand Ärger und dann sagt man, okay, wir wollen diese Kaderhygiene einfach durchsetzen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Der Typ darf jetzt hier nicht weiter mittrainieren und sitzt auf dem Geld. Also man merkt bei den Clubs schon auch, ich finde schon, dass das dort das Kadermanagement der englischen Clubs klüger wird. Die versuchen schon, die Kader auszudünnen, versuchen schon irgendwie cleverer und versuchen wirklich einfach nicht mehr so 35-Mann-Kader zu haben, wie es oftmals war, was ja in der Premier League krass war teilweise. Neuer Trainer holt 5 und die anderen sitzen noch rum. Das versuchen sie schon irgendwie zu ändern und das merkt man jetzt hier auch wieder. Donny van der Beek ist eigentlich für mich so ein Transfer, wenn ich ehrlich bin, der eigentlich, und das ist eigentlich Ronald Koeman-Ära, wenn du ehrlich bist, also der hätte damals, also wenn der Trainer Ronald Koeman wäre, hätte ich gesagt, ja, war klar, dass der Typ kommt, ist klar, jetzt ist es irgendwie eine andere Ära, aber ja, du hast vollkommen recht mit Dele Alli. Ich habe noch einen Fakt, ich habe das mal letztens gelesen, dass eben allein schon das war eigentlich immer ein Problem unter Everton, die haben 40% Ballbesitz momentan. Allein da werden die beiden schon mal helfen, weil die einfach ballfertiger sind. Das sind nicht nur gegen den Ball spielende Typen wie Alan oder sowas oder wie so ein Tom Davis, sondern das sind wirklich Fußballer, die den Ball halten können, die eine Idee haben. Das ist mal erstens. Zweitens, ich habe auch letztens mal eine Statistik gelesen, die ist schon ein bisschen älter, aber dass sie eben schon so lange gebraucht haben im Spielaufbau und in der Überbrückung der Zentrale, dass sie auf die Außen gar nicht mal gekommen sind. Und das ist ja etwas, was die beiden wirklich sehr gut machen können mit ihrem direkten Stil eigentlich. Und deshalb, glaube ich, werden die allein schon mal helfen, um diese 2-3 Sekunden rauszuholen, um vorne drin vielleicht noch eine Lücke mehr zu haben. Und ich glaube, das ist genau das, was sie brauchen, um dann eben ein paar die eine oder andere Chance mehr rauszuspielen. Und dass beide natürlich, über die Außen haben wir gerade gesprochen und haben wir auch vor der Saison schon gesprochen, haben sie nach wie vor noch ein Problem, klar. Trotzdem, glaube ich, kannst du es mit den beiden so ein bisschen kaschieren, weil die schon clever sind und kreativ sind. Du hast 2 Kreative geholt jetzt im Mittelfeld, die vielleicht nochmal eine Lücke mehr finden als die anderen und die dann eben auch noch die eine oder andere Chance mehr kreieren können. Und ich glaube, das ist ja jemand wie Lampard, der selber Mittelfeldspieler war, der wird aus denen nochmal was rausholen, bin ich mir fast sicher. Und wenn der zu Dele Alli geht und sagt, schau mal, das war der Frank Lampard Code, ich schreibe dir den mal kurz auf in dem PDF, schick dir das, liest dir das mal durch, so bin ich geil geworden, dann bin ich gespannt, was Dele Alli am Ende des Tages, was das für ein Typ wird, weil er hätte alles. Die Frage ist bloß, ob er diesen ganzen Instagram Werbung, Mode, sonst irgendwas Quatsch beiseite lässt.
Guardiolas Tochter
beiseite lässt und ob er sich aufs Fußball konzentrieren, ob er Fußball konzentrieren kann, weil das ist ja wirklich von allen Leuten, die man hört in England, sein großes Problem, dass er, ich glaube nicht, dass der jetzt nicht so, so ein Typ ist, der sagt, ich habe andere Dinge, die mir lieber sind oder so, das glaube ich gar nicht mal, aber so was man halt liest, ist es eher so ein Typ, der halt leicht abzulenken ist und der halt an 5 Baustellen gleichzeitig hämmert und das ist, glaube ich, sein großes Problem, der müsste sich halt einfach wirklich nur auf eine Sache fokussieren, weil ich glaube, so ein richtiger Stinkstiefel ist der eigentlich nicht, nee, ist halt so ein Künstlertyp und ja, den und musst du halt ein bisschen einfangen.
Ich glaube, bei All or Nothing sieht man es ganz gut, der ist unbekümmert und frech,
genau.
Und das ist nicht immer nur positiv bei ihm, sondern das, also ich glaube, das driftet manchmal in die ungute Richtung auch ab.
Genau, aber ich glaube, wenn du den nimmst, gerade Frank Lampard, sag, pass mal auf, ich bin Frank Lampard, du weißt, was meine Karriere ist, ich habe Verständnis für dich, muss er vielleicht muss ein bisschen blöffen, weil ich war am Anfang genauso wie du, ich mache aus dir den besten Mittelfeldspieler der Welt, theoretisch, ja, das wäre meine Ansprache an den Jungen. Pass mal auf, du weißt, wer ich bin Frank Lampard, du hast sogar, wenn man ehrlich ist, körperlich ein paar Vorteile, die ich gar nicht hatte, weil der ist ja noch ein bisschen größer, finde ich, noch ein bisschen beweglicher sogar. Das kriegen wir hin. Wir machen aus dir ein paar Nachteile, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, Lampard, die Spielintelligenz hat natürlich niemals und auch nicht diesen
Aber Schuss. Aber das kann er ja lernen.
Genau, also. Genau, das meine ich eben damit. Und dann sagst du zu ihm, pass mal auf, ich bin Frank Lampard, aus dir machen wir das, halte dich an mich. Weil ich weiß genau, wie du tickst oder ich weiß genau, wie ich dich hinbekomme und ich kann dich ein bisschen verstehen, ich fühle mich ein bisschen in dich rein, wir machen jetzt aus dir das und das, dann glaube ich, kann das was werden. Und wenn er das wirklich, da ist halt die Frage, ob er das wirklich annimmt. Das ist das große Wort, das unterstrichen gehört an dieser Stelle, er muss es annehmen und wenn er das tut, Halleluja.
Ja, warum ich Everton nicht hundertprozentig als absolutes Gewinnerteam drin habe, sind, also vielleicht nochmal das Fenster zusammengefasst, auch das habt ihr ja gehört, 2 Außenverteidiger geholt für linke, rechte Seite, Mikulenko, das ging furchtbar los, war jetzt auch zuletzt gar nicht im Kader unter Duncan Ferguson, den halte ich nach wie vor für einen richtig spannenden Spieler und das ist auch ein guter Transfer, da lasse ich mich auch nicht von abbringen und Nathan Patterson, der ist halt noch eine Weile entfernt davon, eine Alternative zu sein, das ist aber jedem, glaube ich, auch bewusst gewesen bei Everton und der kann da mit Seamus Coleman vielleicht auch also vor sich ganz gut reifen. Ich mag die Deals an sich, aber, und das ist natürlich schon ein Punkt, und da sieht man auch mal das Chaos in dem ganzen Verein. Digne geht 5 Tage, bevor Rafa Benitez beurlaubt wird, wegen Rafa Benitez. Und danach entlassen sie Rafa Benitez und sagen dann, boah, schade. Das ist der Wahnsinn an der ganzen Sache. Und dann haben sie noch Anwar El Ghazi dazugeholt, leihweise. Gut, das ist, kann man dann auch wahrscheinlich recht schnell wieder tilgen. Sollte das nicht funktionieren, ist natürlich der Versuch, nochmal so eine Art Kreativität oder 1-gegen-1 von den Flügeln zu bekommen. Das kann auch funktionieren. Also der ist eine Alternative qualitativ, keine vielleicht richtig gute, aber er ist eine. Und das ist der Deal noch, den wir da hatten. Und vor allen Dingen vielleicht auch noch ganz wichtig als Plus, Dominic Calvert-Lewin zum Beispiel nicht losgeworden. Obwohl da ja auch, also das war jetzt nie heiß oder so das Thema, aber durchaus schon mal Gerüchte, dass vielleicht Arsenal sich den noch ganz gerne im Winter aneignen wollte. Den haben sie jetzt erstmal behalten, den hier nicht. Also das ganze Chaos nach einer guten, aggressiven Transferperiode, das trotzdem irgendwie noch da ist und so, dass ich jetzt, also jetzt sind da ein Haufen Stücke da und die müssen
wieder mal
an sich 4-6-0 spielen.
Again.
Weil sie haben jetzt so viel Mittelfeld und du kannst ja nicht ganz ohne Außen spielen, also vielleicht baut Lampard auch in eine Fünferkette um, das wäre natürlich auch nochmal denkbar, weil es gibt ein paar Spieler, die sich für die Halbverteidigerposition eignen und dann könnte er das so irgendwie anverwandeln und mit Calvert-Lewin ist natürlich das Tempo theoretisch da, sodass Elli und Van de Beek als Ballschlepper oder wie auch immer auch Umschalter, das könnten sie ja beides auch spielen, ihn dann füttern und das Tempo wäre dann da, die tiefen Läufe etc. auch. So ganz sehe ich es noch nicht, aber wahrscheinlich ist für Everton zum jetzigen Zeitpunkt das auch alles total wurscht. Die haben jetzt noch, ich glaube, 17 Spiele oder so und die müssen jetzt irgendwie erstmal in der Liga bleiben und dann im Sommer eins weiterdenken. Und zum Zeitpunkt ist es okay, aber nicht so wie Liverpool und Villa, wo ich ausnahmslos das Plus hinmachen würde.
Absolut. Aber natürlich, um das Chaos und dann müssen wir eh schon weitergehen, weil wir sind schon sehr weit fortgeschritten schon wieder. Aber das Chaos perfekt natürlich. Im Sommer gibst du gar nichts aus, weil du sagst Financial Fairplay und im Winter gibst du fast 40 aus und holst dir mit Dele Alli einen Topverdiener. zeigt ja auch schon wieder, wo es hingeht. Also es ist alles nicht stringent, was da läuft. Trotzdem finde ich es irgendwie ganz spannend. Und stell dir das mal vor, du spielst mit denen 3-4-2-1, vorne Van de Beek, Ellie und Calvert-Lewin, zwei hochgeschobene Außenverteidiger mit zum Beispiel Seamus Coleman oder eben dann einem Patterson, der irgendwann mal funktioniert. Und auf der linken Seite Mikolenko, der vielleicht funktioniert und dann mit Alan im Mittelfeld und mit Doucouré zum Beispiel gegen den Ball.
Ja, Townsend, also das ist Townsend,
gar nicht so übel.
Rechter Außenverteidiger, ja. Townsend würde,
also könnte ich mir auch
denken.
Gar nicht so übel.
Das passt schon. Warum ist Newcastle nicht bei deinen Gewinnern drin?
Ja, das müssen wir erst noch sehen. Also ich finde, dass Newcastle, ehrlich gesagt, ich finde die schon gut, was sie gemacht haben. Ich bin jetzt nicht so der Dan Byrne-Fan, ehrlich gesagt, weil das ist einfach nur Größe. Ja, natürlich, klar, der hat natürlich schon ein paar Mal zumindest ordentlich gespielt, aber davon hast du schon viel im Kader, ehrlich gesagt. Ja, der ist natürlich Newcastle Homegrown Boy, also so, das war sein Childhood Club. Aber dafür ist schon 13 Millionen, finde ich schon ein bisschen heftig. Guimarães, müssen wir schauen, ob der gleich in die Premier League passt. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, das könnte auch so ein Sleeper-Deal sein, wo du sagst, ich weiß, dass da der ein oder andere Großclub dran war. Also das könnte auch noch so einer sein. Ich finde es schon insgesamt gut, aber erstens, es ist natürlich schon wieder, du hast einen jetzt sehr, sehr aufgeblähten Kader, der war zuvor schon aufgebläht, du hast nochmal welche draufgesetzt und du hast aber dann viele Leute bist du nicht losgeworden. Also ich weiß nicht, ob das alles so schnell zusammenpasst und ob da nicht irgendwie Ärger aufkommt. Das ist dann die große Frage und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn der Erfolg erstmal ausbleibt. Das ist die große Frage. Aber im Grunde genommen finde ich die Idee schon mal gut und natürlich, du hast 100, was hast du, wann haben sie ausgegeben, 115 jetzt im Winter?
92.
Oder irgend sowas, ja.
Also ja, 115 Millionen Euro, du hast
ja, recht, genau. Ja, aber das ist schon, also das ist natürlich schon eine Aussage und eine Ansage, aber ich bin gespannt, wie es dann eben aussieht, weil das ist natürlich dann das, woran sie sich messen lassen werden müssen, ehrlich gesagt.
Also, haben sie gerade nochmal da. Genau, also, fünf Spieler sind gekommen, ja, genau. Die ersten haben wir ja schon besprochen, also sprich Chris Wood, wie das einzuordnen ist und Kieran Trippier vor allen Dingen, dann ist jetzt nochmal Dan Byrne, erster Innenverteidiger seit Sommer 18 im Übrigen, den sie holen, das ist völlig Banane und Matty Target. Das ist natürlich schon, ja, das sind auch wieder so Deals, die passen gerade in die Situation rein. Und deswegen finde ich die nicht schlecht. Es hätte besser, also ganz ehrlich, ein Drittel der Weltbevölkerung war in Transfergerüchten bei Newcastle United zu sein. Ich weiß immer nicht, wie viel davon wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen worden sind. Es gibt ja dieses irre Gerücht, dass 45 Stürmer auf einer Liste gestanden haben. Aber ich meine, dass auf der Liste 45 stehen, ist völlig normal. Mit wie viel sie sich ernsthaft beschäftigt haben, das ist die Frage. Und das ist ja ein strukturelles Thema auch gewesen bei Newcastle jetzt in dieser ganzen Transferperiode, dass es gibt keinen Director of Football, es gibt keinen CEO zum aktuellen Zeitpunkt. Es gibt nur Geld und die ganze Welt weiß, dass das Geld da ist. Ich hieß ja, 40 bis 50 dürfen sie ausgeben, also Pfund. Ist nach dem Brexit, glaube ich, immer sinnvoller, das in Pfund zu sagen. Und sie haben jetzt insgesamt am Ende 92 ausgegeben. Jetzt weiß ich aber nicht, liegt es daran, also Eddie Howe war ja jetzt Director of Football und Manager in einem, also sozusagen das alte englische Gerüst, hat seinen Vater mit dazu genommen als Berater und hat nochmal einen ehemaligen Director of Football von Celtic mit dazu genommen, die helfen sollen, die beraten sollen und man hörte zum Teil, dass sie wahnsinnig wild und unstrukturiert und naiv an die Spieler rangegangen sind. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Geld und Perspektive, die dann aber erst ab Sommer natürlich gedacht werden kann, weil sie erstmal drin bleiben müssen, so reizvoll gewesen, dass jemand wie Bruno Guimarães sich jetzt dahin verirrt hat. Das ist ein richtig guter Mann. Also der hat bei Lyon in der Restart-Saison in der Champions League damals, als sie im Halbfinale waren, gemeinsam mit Cacré, das ist eines der spannendsten Mittelfeldprojekte gewesen, das ich gesehen habe. Und Guimarães ist ein Sechser, der hat gewisse aggressive Dinge, aber der kann richtig Fußball spielen. Ich weiß nicht, wie schnell der sich in der Premier League reinfinden wird, aber wenn der das, was er zum Zeitpunkt bei Lyon gezeigt hat, darüber transferiert, herzlichen Glückwunsch, dann haben die einen großen Deal gemacht und Arsenal hätte den auch gern gemacht. Und das zeigt dann auch schon mal, also vielleicht auch, dass Bruno Guimarães auf Geld steht, okay, aber dass dieses Konstrukt Newcastle nicht uninteressant ist. Und dann eben Target, der wird dir sofort helfen. Der hat jetzt eine schwache Runde gespielt, bislang bei Villa war, aber in der vergangenen Rückrunde insbesondere so nah an der Nationalmannschaft dran, zu Recht auch, und das mit Flanken für Wood, das ist nur clever. Das ist natürlich einfach gedacht, Trippier und Target für Wood, aber ey, wenn es hilft und sie drin bleiben, dann alles gut.
Ja, vor allem die Links, die Außenverteidigerpositionen waren einfach eine Katastrophe. Also das muss man wirklich ganz klar sagen, es war eine ganz große Katastrophe. Kraft, Manquillo über rechts war gar nichts. Dazu ja die Andre Yedlin, der vor der Saison dann gegangen ist, aber dann damit über links, genauso wie Matt Ritchie, der ja gar kein linker Verteidiger ist, wenn man ehrlich ist, der ja nie nach hinten gedacht hat, aber auch nur eine Sekunde. Und dann Jamal Lewis, von dem sie sich weit mehr erwartet haben, haben wir, glaube ich, alle mehr, ja. Als wir den gesehen haben bei Norwich, da sieht man mal den Daniel Farke-Effekt, aber also ich habe den wirklich am Anfang ja auch gelobt und dachte mir so, das ist echt ein guter Schritt für ihn, auch ein guter Schritt für Newcastle, aber der hat ich habe selten einen so planlosen und weichen Spieler gesehen wie den, der hat einfach wirklich gar nichts richtig gemacht und es war einfach nur folglich richtig, dass man ihn rausgenommen hat und dass man sich da was überlegt hat. Deswegen, Target ist mit Sicherheit, also ich habe ihn auch letzte Saison sehr gelobt, diese Saison war das wirklich gar nichts, weil es einfach auch, der hat einfach null Torbeteiligungen und null an null kreativen Situationen beteiligt gewesen und sehr oft die falsche Entscheidung getroffen, aber die Absicht ist bei ihm immer die richtige. Also er läuft immer durch, er arbeitet immer gegen den Ball, das muss man ihm lassen. Es kommt wenig bei raus, er macht viel und es kommt wenig bei raus, aber er ist zum Beispiel nie der schlechteste Mann auf dem Feld, weil er immer arbeitet, das muss man schon sagen.
Also nochmal Kompliment an Steve Nixon, Head of Recruitment, der, glaube ich, echt was zu tun hat in den letzten 4-5 Wochen. Ein Stürmerdeal ist durchgefallen, die wollten noch einen jungen, dynamischen Stürmer aus Frankreich haben, der ist durchgefallen, das hat sich Eddie Howe noch gewünscht. Jetzt müssen sie halt mit Wilson gehen, der verletzt ist, und mit Chris Wood eben. Deswegen auch da, glaube ich, ist gleich irgendwie. Also das Geld war da, deswegen ist es jetzt auch nicht so schwierig gewesen, das so zu machen, aber ich bin irgendwie trotzdem positiv überrascht, dass sie eben nicht Robinho 2 und Robinho 3 geholt haben, sondern Spieler, die jetzt sofort helfen oder vermutlich sofort helfen.
Bleibt aber auf aber Positionen, wo sie Probleme hatten. Ja. Ich meine, im Mittelfeld gab es nur einen in Anführungszeichen Kreativen und das war Jonjo Shelvey und der hat ja eigentlich auch nur Diagonalbälle geschlagen und Distanzschüsse abgefeuert, ganz überspitzt natürlich, und dass du da natürlich dann nochmal jemanden jetzt reingebracht hast, der einfach mit Guimarães, der einfach wirklich alles kann, finde ich super. Du hast die Außenverteidiger, die große Probleme waren, damit hast du auch etwas getan, deswegen ist es schon, finde ich, eine ganz gute Addition.
Würde mich trotzdem nicht wundern, wenn wir auch spät im Mai noch darüber sprechen, ob Newcastle nächstes Jahr in Liga 1 ist oder nicht. Vielleicht, bevor wir, also machen wir es so, ich frage dich jetzt mal nach den Verlierern der Transferperiode und dann gibt es ja vielleicht noch ein, zwei Deals, die wir ansonsten besprechen müssen, die wahrscheinlich nicht klassisch Verlierer sind, sondern die irgendwo mittendrin sind. Wer ist das Team aus deiner Sicht, die am meisten verloren haben in dieser Transferperiode oder nicht gewonnen haben? Vielleicht
genau, ich glaube, dass das der Punkt ist. Es gibt eigentlich, glaube ich, nicht gewonnen, weil ich habe auch in den englischen Medien gestern gelesen, Manchester United, West Ham, Arsenal, Tottenham. Da hat es immer geheißen, das sind ja die großen Verlierer, die sind so große Verlierer. Das Ding ist ja immer das, natürlich sieht es auf dem Blatt Papier jetzt erstmal so aus, dass die haben jetzt keine großen Spieler gewonnen, aber du wirst bei jedem einzelnen Club dann irgendwo einen Punkt finden, wo du sagen kannst, ja, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Deswegen, für mich gibt's den großen Verlierer ehrlich gesagt nicht. Ja, wenn du natürlich sagst, wenn du aufrechnest, Gerüchte an Spielern, die hätten kommen sollen und Anzahl Spieler, die dann gekommen sind, dann kannst du sagen, boah, da ist Tottenham mit Sicherheit ein Verlierer. Aber auf der anderen Seite weißt du nicht, was andere Clubs probiert haben. Zum Beispiel kann es sein, dass wir, Aston Villa haben ja gerade als großen Gewinner betitelt und die haben auch noch ganz andere Dinge vorgehabt und die sind durchgefallen und dann sind sie vergleichsweise sogar Verlierer, theoretisch. Das wissen wir ja alles nicht. Manche Clubs sind halt einfach auch ein bisschen undurchlässiger und du weißt nicht, wer noch gekommen ist. Aber wenn man nur rein darauf geht, was natürlich so überall in Zeitungen gestanden ist, zum Beispiel Arsenal war schon so gut wie Vlahovic sicher, Tottenham war schon so gut wie sicher mit Diaz und eben auch mit Adama Traoré zum Beispiel, dann musst du schon sagen, das sind zwei Clubs, die verloren haben, aber auch da wirst du Punkte finden, bin ich mir ziemlich sicher, warum es eigentlich gar nicht so schlecht war.
Ja, also vielleicht fangen wir mal mit Arsenal an. Haben natürlich jetzt ein paar Spieler abgegeben, vor allen Dingen natürlich Aubameyang in der Transferperiode, das war auch eine geile Geschichte. Also sind wir mal ehrlich, all das, was bei Arsenal in der Saison passiert, ist nur für All or Nothing gemacht. Das wird sensationell, hoffentlich gibt's Überlänge in der Folge dann. Ja, sie haben jetzt einige Senior-Spieler weggeschickt und der Kader ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so gut wie davor. Aber, und das ist der Punkt, mir ist es viel lieber so, weil es Aubameyang selbst ist ja ein Beispiel dafür, dass sie im Winter zu Panikkäufen geneigt haben und dann überbezahlt haben. Und das tun sie jetzt nicht, weil sie überzeugt sind, dass der Weg, den sie gerade jetzt einschlagen, mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern richtiger ist, als irgendwelchen Bullshit dazu zu kaufen. Insofern, ja, dann hat es halt jetzt nichts gegeben. Aber damit kann ich komplett leben. Die Entwicklung ist komplett in der richtigen Richtung. Und Aubameyang losgeworden zu sein, ist auch nicht so schlecht, weil der kostet einen Haufen Geld. Und ja, sie haben wieder kein Geld für einen Verkauf bekommen, das haben sie irgendwie einfach nicht mehr drauf. Erstaunlich, wenn man sich nochmal 10 Jahre zurückbeamt, dann hat man nichts anderes von außen gehört, als dass sie das Verkaufen drauf haben. Und Lacazette, ja, das wird bitter sein. Nketiah haben sie bewusst nicht verkauft, weil wohl das Angebot von Crystal Palace nicht gut genug war, dass sie ihn jetzt haben gehen lassen dann doch noch. Aber hey, dann ist das jetzt so. Und ich habe damit überhaupt gar kein Problem, dass sie weiter, also denn der nächste Großverdiener ist weg. Und das ist schon mal positiv und sie haben sich nicht verleiten lassen, Blödsinn zu machen. Und das ist für mich auch positiv. Ja. Und dann müssen sie halt Isak, Calvert-Lewin, gut, Vlahovic, aber das war ja eh eine Außenseiterchance, das haben wir ja fast dokumentiert im Verlaufe der Podcasts der letzten Wochen. So ist es halt zum Zeitpunkt. Gemarais nicht bekommen, an dem sie wohl auch dran gewesen sein sollen. Ich weiß aber auch nicht, in welcher Schärfe sie letztlich da hinterher waren. Und dann machen sie das halt im Sommer, wenn sie dann auch Planungssicherheit haben, ob sie Europa League, Champions League spielen oder gar nichts davon. Das ist vielleicht das Einzige, was man sich jetzt so mit in der absoluten Kurzfrist vielleicht ihnen vorwerfen könnte. Dass man sagt, naja, aber wieso lasst ihr die denn gehen, wenn ihr doch gerade wirklich die Möglichkeit habt, in die Champions League zu gehen. Aber vielleicht ist es mir lieber, dass sie in den nächsten 5 Jahren dann 4-mal Champions League spielen, als jetzt einmal und dann nie wieder. Und daher bin ich gar nicht bereit, die jetzt so als absolut negativ hinzuschreiben. Ich glaube, mit Colin Chambers, Maitland Nice, ja gut, Aubameyang, das haben wir auch mehrfach diskutiert, dass sie eigentlich, glaube ich, sehr glücklich sind, dass sie den jetzt einfach los sind sozusagen. Kolasinac ist weg. Naja, komm.
Also die haben ja Austin Trusty verpflichtet, US-amerikanischer Innenverteidiger, der erstmal ausgeliehen wird und ich glaube, ist jetzt auch nicht der große Faktor.
Ja, das ist so ein In-Between-Krönke-Deal, genau. Ne? Also
geschafft. Aber ich hab's, ein User bei Twitter hat's rausgeschrieben, ich finde es sehr, 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 sehr spannend. Gehaltsstruktur bei Arsenal ist natürlich komplett verändert. Wenn man sich mal drauf schaut, Anfang der letzten Saison haben sie 157 Millionen Pfund bezahlt an Gehältern. Diese Saison sind es jetzt noch 87,2 Millionen Pfund. Das heißt, die haben die Wage Bill fast halbiert innerhalb eines Jahres. Und das muss man sagen, ist schon beeindruckend. Das heißt, du hast wirklich einen Kern an Spielern, wo du sagst, auf die vertrauen wir. Ja, siehst du, also diese Ben Whites und Sakas und Smith Rose und so weiter. Ist ja ganz klar und deutlich, dass Arteta auf die vertraut. Es gibt kaum eine Mannschaft, bei der die Starting 11 so klar ist wie bei Arsenal. Und es ist auch bei keinem Team fast so klar, dass wenn Spieler A ausfällt, welcher Spieler reinkommt. Also das ist sehr, sehr deutlich. Man merkt, wenn man sich den Kader ansieht, da ist keiner mehr drinnen, wo du wirklich sagst, der hat da eigentlich nichts verloren, sondern sie sind alles irgendwie losgeworden, was dort keine Verwendung hat und haben dabei noch Geld eingespart. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Aubameyang, 350.000 pro Woche hast du eingespart und hast einfach jetzt wirklich nur noch Spieler im Kader, wo du sagst, für die haben wir Verwendung. Und das ist genau das, was du eben machen musst. Ja, vielleicht ein Rechtsverteidiger wäre noch wünschenswert gewesen, im Mittelfeld noch ein Stürmer, okay, aber ich glaube, das ist einfach nur verschoben auf Sommer. Wenn du keinen kriegst, das hat Arsene Wenger immer gesagt, bevor du irgendwas machst, es bringt ja nichts, wenn sie jetzt 35 Millionen Euro ausgeben für einen Spieler, der im Endeffekt dann nicht spielt. Das kannst du dir gleich sparen und du hast eben nicht so einen Nicola Pepe-Deal gemacht, wo du gesagt hast, wir holen einfach irgendeinen, damit wir jemanden haben, sondern die erste Elf ist klar, wer der Backup ist, ist klar und um die Probleme, die wir im Sommer haben werden, Lacazette weg, Nketiah weg, vielleicht gibst du dann El Nini ab,
ja, vielleicht
gibst du
einen Schaka ab,
weiß man genau, ja genau, weißt du alles nicht, dann kannst du dich im Sommer immer noch drum kümmern, aber jetzt nicht einfach Harakiri, wir holen einfach irgendwelche Spieler, weil wir müssen jetzt Nketiah unbedingt abgeben, weil damit wir noch 3 Millionen dafür bekommen, wir müssen Lacazette unbedingt abgeben, jetzt noch um 3 Millionen zu bekommen und dann aber müssen wir schnell den Stürmer verpflichten, wir kriegen aber unseren Wunschstürmer nicht, dann nehmen wir jetzt einfach irgendeinen. Das ist ja genau das, was du nicht willst, sondern du hast jetzt den Kader beisammen, du hast Geld gespart ohne Ende, wirklich, das ist beeindruckend, weil du jetzt wieder eine gesunde Kaderstruktur hast und ein gesundes Gehaltsgefüge hast und das ist genau das, was du willst. Man merkt ja bei Arteta, er steht eher auf diesen kleinen Kader, diesen ausgedünnten Kader, er hat es ja im Sommer schon versucht, er hat es im Winter schon versucht. Ich glaube, und das, was wir am Anfang ja gesagt haben, er holt die Alten und hat einen breiten Kader und schaut irgendwie, das glaube ich, hat er für sich jetzt selber verstanden, das ist nicht mein Weg, sondern mein Weg ist es, einen kleinen Kader zu haben, der eher jung und dynamisch ist, wo einfach alle zusammenarbeiten und wo klar ist, wer welche Aufgabe hat. Ich glaube, das ist ein Weg, den ich verstehe. Deswegen, wenn Leute sagen, sie haben nichts dazu bekommen und deswegen sind sie Verlierer, das sind, glaube ich, nur diejenigen, die in der in den Boulevardmedien ganz gern Schlagzeilen lesen.
Ja, es braucht ja Superlative, aber genau. Es ist sowas wie Teamchemie da und mit der sollte man immer nicht zündeln und deswegen verstehe ich das, dass sie nichts machen.
Top.
Gut, auch nichts gemacht und das, warum holt sich West Ham nicht einen Stürmer? Es wird doch bei Slavia Prag noch irgendeinen geben, der Tscheche ist und der ein Körper im Training sein kann. Das raff ich nicht. Lingard ist, das wissen wir auch, da war ja Newcastle auch dran. Und das ist durchgefallen, vermutlich, so hört man es aus United-Quellen, weil sie gesagt haben, naja gut, jetzt das mit Greenwood kam jetzt dazwischen, wir können jetzt nicht Jesse Lingard abgeben, sondern der soll da jetzt in seinen letzten 6 Monaten nochmal als Backup eventuell herhalten müssen, ob er das wollte oder nicht. Also vielleicht ist er sogar der krasse Verlierer in dieser Transferperiode, weil er einfach wieder nicht weg ist und einfach ein Jahr in seiner Karriere verliert, so jung ist er jetzt auch nicht mehr. Schade drum, das hätte man sich irgendwie auch mit den Ambitionen gewünscht, aber wahrscheinlich wird Moyes auch gesagt haben, bevor ich jetzt irgendwas mache, dann lasse ich es halt bleiben, wenn es sich nicht, also die haben echt ein seltsames Verhältnis zu Stürmern, seit die Herren Gold und Sullivan da das Sagen hatten, weil irgendwie eigentlich nichts funktioniert hat, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja, erst krank investiert und hat nichts funktioniert, jetzt machen sie gar nichts mehr und jetzt läuft besser.
Aber nicht daher. Nicht Antonio darf halt überhaupt gar nie irgendwas passieren und wenn doch, dann sehen wir ja, wo es hinführt. Ja,
aber das passiert.
Und dann gibt's, das ist der Punkt, die werden überall als Verlierer geführt und nur raff ich es nicht so ganz, warum. Also auch da vorneweg vielleicht, es gibt ja diese große Personale Luis Diaz, an dem sie dran gewesen sein sollen, mit Adama, den sie dann plötzlich geghostet haben, offenbar, also weiß ich nicht, aber mit dem sie schon vor ein paar Wochen offenbar fix gewesen sein sollen und dann gesagt haben, wir gucken erstmal. Aber ich meine, Antonio Conte ist kein Depp und wenn der nicht bei Daniel Levy war und dem gesagt hat, unterzeichnen, dann wird es einen Grund haben. Und den kann ich mir sogar auch denken, welcher Grund das ist. Den haben sie halt jetzt nicht verpflichtet und deswegen werden sie überall als Verlierer abgestempelt. Das ist mir aber ein bisschen zu billig.
Genau. Also erstens, was ich gelesen habe, Adama Traoré soll nicht begeistert gewesen sein mit dieser Rolle als Außenverteidiger, als Wingback quasi. Das soll einer der Gründe gewesen sein, warum er quasi dann gesagt hat, so quasi, boah, ich bin gar nicht so begeistert und das muss Conte dann dazu bewogen haben, zu sagen, hey, dann habe ich auch keinen Bock drauf. So was, das ist was ich in ganz Kurzform gelesen habe. Aber das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Es steht dort immer, wollen den und den. Wissen wir, ob das wirklich so war? Bei Adama können wir davon ausgehen, dass es so war, ja. Aber bei den meisten Leuten ist es immer so, dass ich kann auch jetzt ein Gerücht rausstreuen. Ich kann jetzt schreiben, Tottenham ist interessiert an Cristiano Ronaldo. Ob das stimmt oder nicht, ist dann dahin. Und dann sagen alle, ja, die haben ihn ja nicht bekommen, voll enttäuschend. Aber wir wissen alle nicht, wo sie dran waren. Und jetzt kommen wir wirklich, gehen wir mal ans Eingemachte. Sie haben abgegeben, Tanguy Ndombele, der hat eigentlich keine Rolle gespielt unter Antonio Conte und es war uns allen klar, dass er keine Rolle spielen würde, weil es überhaupt nicht sein Typ ist, sondern er mag Arbeiter, bei denen er weiß, die haben das richtige Mindset, die ziehen durch, die ziehen an. Das tut Tanguy Ndombele mit Sicherheit nicht. Das ist eher dann so Kategorie Dele Alli, der auch, den du streicheln musst, den du erklären musst, dass Mourinho war kurz davor, ihn wieder hinzubekommen, dann musste Mourinho gehen. Okay. Aber das waren jetzt mal so die Ideen, dass du sagst, okay, diesen Spieler gibst du ab an seinen ehemaligen Club Olympique Lyon. Dort soll er sich weiterentwickeln, soll Schritte machen, der wird in der Ligue 1 wieder funktionieren und Guimaraes ersetzen, hundertprozentig, sogar noch wahrscheinlich mit einem Ticken mehr, weil er sogar noch dynamischer ist und wird dort wieder funktionieren und dann kauft ihn entweder Lyon für, ich glaube, die haben eine Kaufklausel von 65 oder sowas, entweder die kaufen den dann ab und sagen, wir holen ihn zurück und damit ist dieser Rekorddeal endgültig amortisiert oder sie verkaufen ihn an einen anderen Verrückten, Newcastle oder sowas in die Richtung.
Ja, die Roma wollte ihn ja
genau, mit Mourinho offenbar, du wirst jemanden finden, der den abkauft, weil dieses Potenzial sehe ich ja auch in dem. Also jeder sieht es in dem. Aber du musst halt Liebe für den haben. Und den bist du losgeworden, in Anführungszeichen, und schickst ihn aber wieder auf eine Bühne, auf der er glänzen kann. Richtig gut gemacht. Das heißt, er entwickelt eigentlich Marktwert außerhalb deines Clubs, du hast es einfach nur outgesourced und dasselbe ist bei Dele Alli, du hast einen Typen rausgenommen, von dem du wusstest, der wird sowieso bei uns nichts mehr und hast ihn von der Payroll genommen und damit auch Stress runtergenommen. Lo Celso erschließt sich mir persönlich jetzt noch nicht zu 100%, weil ich glaube, das könnte ein Typ für Conte sein. Verstehe ich jetzt, der war natürlich lange verletzt, brauchen wir nicht reden, und ob er jetzt da gleich sieht, dass er wieder reinkommt, okay, aber das ist eigentlich ein Typ, bei dem ich sage, das finde ich irgendwie schade, weil das ist eigentlich Contes Maschine oder Contes Maschinenraum, der hätte für mich perfekt gepasst, okay, würde seine Gründe haben, und dann hast du mit Bentancur und Kulusevski zwei Spieler verpflichtet von Juventus, den einen mit Laie, den anderen gekauft, von denen sich, also erstens, von denen hat er schon immer viel gehalten, Antonio Conte, und zweitens, er weiß, dass die aus Italien eine Menge mitbekommen haben, was Taktik betrifft, und er weiß auch natürlich, er kennt die beiden aus Italien sehr, 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 sehr gut. Das heißt, der wird sich was dabei gedacht haben mit diesen Spielern. Natürlich auch der Sportdirektor, der ja auch Italiener ist, der aber auch bei Juve zuvor war. Mir fällt der Name immer nicht ein.
Ratici.
Genau. Das heißt, die werden sich was dabei gedacht haben. Die werden sich was dabei gedacht haben. Und dementsprechend verstehe ich natürlich, dass man sagt, auf der Soll-Seite stehen 15 Spieler, die gekommen sein sollen. Auf der Haben-Seite waren es nur zwei. Aber wir wissen alle nicht, was da realistisch ist. Und wir wissen alle nicht genau, ob das so Sinn ergibt. Und was am Ende bei rausgekommen ist, macht für mich sogar Sinn. Und ich sag da jetzt nicht, hä, was soll denn der Quatsch?
Nee, das ist das, was Antonio Conte jetzt hier macht. Also Brian Hill ist auch einer, der leider, das wusste man ja alles nicht. Also das ist das gleiche mit Ndombele. Ja, den hätte man im Sommer vielleicht für 50 zu Bayern verkaufen können. Schön, aber da war ja Antonio Conte noch nicht da. Und bei Brian Hill ist das gleiche. Den haben sie verpflichtet, unter anderen Voraussetzungen. Der ist das halt kein Spieler, der richtig gut in so eine Arbeitertruppe passt. Deswegen hat man aber zwei, drei Probleme einfach in den Sommer verschoben und dann wird man frisch entscheiden. In Ordnung für mich. Und Kulusevski, das weiß man, also das ist ein Außen, der bei Juventus nie so richtig durchgebrochen ist als Stammspieler, der aber schon gefährlich war, auch als Einwechselspieler, und der aus Gründen geholt worden ist und den Conte auch schon zu Inter holen wollte, weil er bei der Station zuvor richtig gut war. Bentancur ist okay, ein bisschen stehen geblieben in seiner Entwicklung bei Juve, aber ist grundsätzlich ein kompletter Mittelfeldspieler, der perfekt passt. Grundsätzlich. Und das Conte es versteht, Spieler taktisch einzubauen, wissen wir. Und deswegen ist das für mich komplett in Ordnung, dass sie das so machen. Es sind ein paar Abgänge, es sind zwei Zugänge nur geworden. Tottenham hätte wohl vielleicht auch etwas mehr vertragen können. Und wir alle wissen, Conte ist schon von stärkeren Kadern weggegangen und hat gesagt, dass der Kader zu schwach ist. Aber das ist halt nun mal der Stand der Dinge jetzt bei Tottenham und ich bin trotzdem nicht so hundertprozentig bereit, die jetzt als absoluten Verlierer abzutun, weil so ist es nicht.
Genau, aber selbes Bild auch wieder bei Arsenal. Also er hat seinen Kern rauskristallisiert, hat gesagt, das sind ja keine Spieler gegangen, bei denen du sagst, mit denen hat er geplant, wieso verkaufen die jetzt plötzlich, sondern das waren Spieler, die entweder verletzt waren, wie Lo Celso, oder wo klar war, Brian Hill ist nicht sein Typ, Ndombele ist nicht sein Typ und Dele Alli ist nicht mal ansatzweise sein Typ. Und dann die einfach loszuwerden, zu sagen, hey, wir holen ein bisschen vielleicht von der Payroll die runter und wir machen auch da wieder Kaderhygiene. Es sind einfach lieber, da, ich habe lieber, das ist doch immer das, also ich persönlich mache das genauso bei FIFA. Aber ich würde es genauso machen, wenn ich Trainer wäre. Ich habe lieber 22 Mann im Training, von denen ich weiß, die ziehen alle mit und von denen könnten am Wochenende alle spielen, als dass ich 25 Mann im Kader habe, von denen ich aber drei Spielern sagen muss, du sitzt sowieso schon mal auf der Bank. Und dann ist der vielleicht im Training schon mal, macht die eine Aktion nicht mit, hat da keinen Bock, läuft nicht dagegen und du musst die Übung unterbrechen und musst sagen, Dele Alli, zum 15. Mal, warum läufst du nicht zurück? Und du hältst dich eigentlich mit dem Spieler auf, den du sowieso nicht mehr haben willst. Und das ist halt genau der Punkt. Du hast einfach wieder einen Kader so dir hingerichtet, wie du ihn haben möchtest. Ganz einfach. Und das ist, glaube ich, bei Antonio Conte etwas, was wir gesehen haben und was natürlich jetzt auch viele Trainer machen, die neu kommen und die etwas verstanden haben von dem Business. Sie setzen sich hin und sagen, wen brauche ich nicht? Die Zeiten, das muss man, glaube ich, sagen. Natürlich ist das Gehaltsgefüge in England noch immer ein krasseres. Natürlich ist die Einnahmeseite in England immer noch eine heftigere als in Deutschland. Brauchen wir nicht reden. Aber ich glaube, was uns diese Transferperiode gelehrt hat, ist, dass die Vereine schon dann wenigstens drauf schauen, wem zahlen wir wirklich Gehalt und wem zahlen wir kein Gehalt. Da gebe ich ihn lieber ablösefrei ab. Siehe Dele Alli, siehe Aubameyang. Aber ich habe A, diesen Typen los, der vielleicht Ärger macht. Einschub doch bei Arsenal. Ich habe es auch gelesen, dass die Spieler gar nicht so begeistert gewesen sein sollen von Aubameyang. Und bei Dele Alli war es ja dasselbe in Tottenham. Auch da waren die Spieler nicht begeistert von dem, weil die gesagt haben, der macht eigentlich nur Ärger. Beziehungsweise Ärger jetzt nicht, aber du hast halt einen faulen Apfel. Der sitzt in der Ecke mit verschränkten Armen und sagt, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein, weil ich darf sowieso nicht spielen. Dann geht er vielleicht zum nächsten Spieler und sagt, hey, du bist ausgewechselt worden letzte Woche. Schau mal, mir geht's genauso. Ich sitze ja auch seit einer Woche. Dann sagt der wieder, ja, hast eigentlich recht. Ist echt
mies. Simple Rechnung auch. Die sparen sich 30 Millionen in den nächsten 18 Monaten für jemanden, den sie sowieso nicht spielen lassen wollen. Sie haben in der Saison noch 17 Spiele, weil sie sowieso nirgends mehr dabei sind. Kriegen sie auch ohne Aubameyang über die Bühne. Und ich glaube, das ist auch die Überlegung bei Tottenham jetzt. Er hat seine Wettkampfmannschaft jetzt und alles ist fein. Wir müssen noch, also Adama ist für mich auch irgendwie ein Verlierer. Ich weiß, Barcelona, da ist er ja ausgebildet und da mag er vielleicht auch wieder hin. Also hätte ich gerne gesehen. Also diese Waffe eingesetzt, richtig eingesetzt und eingeschätzt, vor allen Dingen von Antonio Conte, hätte ich gerne gesehen. Ist schade, auch für die Premier League, dass er weg ist. Also wir werden es überleben, aber den hätte ich gerne da gehabt. Aber ein Deal, Burnley ist irgendwie auch bei den Mannschaften so zwischendrin.
Absolut,
die haben nochmal einen großen Deal gemacht. Sie hätten vielleicht etwas mehr tun sollen, wenn man sich mal die tabellarische Lage anschaut. Auch wenn das, aber auch, also Wolfsburg hat ja auch dann getwittert nach dem Abgang Weghorst. Er geht lieber zum Tabellenletzten mit so einem kleines Sticheln. Ja, okay, Tabellenletzter, aber halt mit 15 Spielen weniger als alle anderen. Nichtsdestotrotz natürlich in einer gefährlichen Lage, aber sie haben einfach nur minimalistisch Burnley-mäßig einfach nur amortisiert, was jetzt passiert ist. Wood ist weg, Weghorst ist da. Und Wout Weghorst als Typ oder
aber plus gemacht.
Plus gemacht, genau, auch wieder ganz wichtig. Wout Weghorst als Typ, also der hat einige sehr fragwürdige Äußerungen hingelegt, rund um Corona und das Thema Impfungen oder auch keine Äußerungen hingelegt. Schön, dessen Form ist mies. Mit Wolfsburg richtig runtergeglitten und ich glaube auch, das ist nicht das, was er sich vorgestellt hat, als er damals einst in die Premier League wechseln wollte. Nichtsdestotrotz, die Prime-Version von Wout Weghorst ist eine vielseitigere, bessere, spielerisch stärkere, das ist nämlich ganz im Gegensatz zu dem, was man ihm immer andichtet, kein reiner Strafraumstürmer, sondern der holt sich ganz gern mal die Bälle von Flügeln, ist fleißig und so und kann auch in der Isolation echt kreieren, das würde man immer gar nicht so denken, aber rein, also wenn der gesund ist, gut ist, in Form ist, dann ist er der vielleicht sogar vielseitigere, bessere Chris Wood und dann würde ich auch fast schon wieder hergehen und Burnley beglückwünschen. Muss halt, und das ist das Problem, muss jetzt sofort funktionieren. Es gibt gar keine Möglichkeit, er muss sofort funktionieren.
Genau. Aber ja, ich finde es halt witzig, ich meine, alle haben gelacht, so quasi Chris Wood ist weg, 1,91, so ein Team, das ja eh schon Team voller großer Spieler verschrien ist, und dann geben sie Chris Wood ab, 1,91 und holen dann mit 1,97, also es war, glaube ich, irgend so ein Meme bei Twitter, das fand ich ganz witzig, so quasi, was macht Burnley, wenn 1,91 Spieler geht, sie holen 1,97 Mann, aber du hast komplett recht, also, aber ich finde es insgesamt natürlich cleveres Business, weil wenn du mich fragst, in 9 von 10 Fällen würde ich dir sagen, ich hätte lieber Weghorst im Kader als Chris Wood im Kader, egal bei welchem Team ich bin, weil der, wie du sagst, vielseitiger ist, eigentlich mehr kann und Chris Wood ist ja, also den tut man manchmal unrecht, weil man sagt, das ist nur ein Kopfballspieler, der ist schon clever und der wirft sich rein und so, aber das ist natürlich schon ein eindimensionaler Spieler, also wenn du irgendwie das hinbekommst, dass du physisch was dagegen stellst, dann hat der schon ein Problem, also den kannst du matchen irgendwie, wenn du einen guten Verteidiger hast, kriegst du das hin. Und bei Weghorst, der hat schon nochmal ein bisschen mehr Spielintelligenz und deswegen würde ich das machen. Wenn du dann auch noch 16 Millionen Euro quasi insgesamt in diesem Deal dann Gewinn machst, finde ich, das ist schon eine gute Idee. Weghorst in der Premier League ist ja irgendwie sein Wunschdeal gewesen, der wollte unbedingt in die Premier League. Also insgesamt finde ich das super Business. Also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, also bei FIFA würdest du das sofort machen. Wenn dir jemand 30 Millionen für Chris Wood anbietet, für einen 30-Jährigen, dann zu sagen, ich hole mir Weghorst für die Hälfte, würdest du sofort sagen, Alter, was mit den restlichen 16 Millionen ist halt die große Frage, weil da hätte man halt noch irgendwie was machen müssen. Der Kader ist super dünn und vielleicht nochmal irgendeinen Kreativen über die Außen oder sonst irgendetwas hätte man schon noch gebrauchen können.
Oder alles, einfach
oder
alles.
Oder alles, ja. Aber Das ist das, was ich halt nicht verstehe, aber ja, da weiß man auch nicht, das hat ja immer geheißen, die alten Besitzer waren so knauserig, denn die neuen Besitzer haben ja so viel Geld, davon habe ich bis jetzt noch nicht viel gesehen, ehrlich gesagt, dass sie was tun, das war ja immer das große Problem, vielleicht, das muss man auch sagen, die Konstante, die geblieben ist Sean Dyche und er hat jetzt trotzdem eigentlich auch wieder wenig ausgegeben. Er ist halt auch nicht der Typ, der einfach nur Spieler verpflichtet, um Spieler zu haben, sondern er muss schon von jemandem überzeugt sein und ich glaube, seinen Vorstellungen vom Fußball entsprechen halt nicht viele Typen, das muss man schon sagen. Also das heißt, er muss schon, also Maxwell Cornet, ganz ehrlich, also den hätte ich, das ist so ein Deal, wenn der bei FIFA dorthin wechselt, dann sage ich, hä, wie kommen die denn, also das passt ja überhaupt nicht, so ein Quatsch, als ob der da hingeht und als ob die den holen, so ein Quatsch, aber der passt und das ist eigentlich überragend, aber war natürlich jetzt verletzt und dann natürlich auch Afrika Cup und so, also es gab dann, aber dennoch natürlich, Weghorst passt da voll rein, finde ich, und ist ja verhältnismäßig, also unfassbar international für diesen Club. Also, dass du dann Niederländer reinholst, ist ja Wahnsinn. Also, Niederländer und ein Mann von der Elfenbeinküste da vorne, hätte ich niemals gedacht, dass schon da ist, das gefällt, aber es ist so. Und insgesamt hast du jetzt eigentlich, finde ich, einen guten Deal gemacht. Du hättest noch ein bisschen mehr gebraucht, okay. Aber wie gesagt, 1:1 den Switch nehme ich sofort mit und sag, guter Deal.
Ja, genau. Ich glaube, damit sind wir so einigermaßen über das Fenster geflogen, sind eh schon wieder out of time. Es war auch klar, dass wir das nicht in einer Stunde schaffen werden. Hoffentlich sind wir euch nichts schuldig geblieben. Wir werden euch auch, das können wir am Ende nochmal vermelden, auch in der nächsten Woche, Pokalwoche, nichts schuldig bleiben. Es wird einen Fragen-Podcast geben. Wir werden dann noch in sozialen Netzwerken dazu aufrufen, dass ihr Fragen stellen könnt. Was auch immer ihr gerne wissen mögt, könnt ihr dann da drunter posten oder uns direkt schreiben. Ihr kennt ja die entsprechenden Kanäle und dann könnt ihr uns die Fragen zuteilwerden lassen. Das heißt, ihr seid Regisseure und Regisseurinnen für die nächste Folge, die es auf jeden Fall dann am kommenden Dienstag geben wird. Und ja, was auch immer ihr dann gerne wissen wollt. Vielleicht auch nochmal nachgehakt jetzt in der Transferperiode oder. Gibt ja einige denkbare Themen rund um den Kosmos Premier League. Und auch noch abschließend dazu, die Schlüsselanhänger werden auf Reisen gehen. Ich habe schon alles zusammengepackt und beschriftet. Waren Autogrammwünsche da, deswegen musste ich jetzt noch einen Tag warten, bis ich die wegschicke, weil wir uns jetzt sehen mussten, logischerweise, sonst ist da nur mein Zeugs drin und das ist ja dann auch nicht schön. Aber war auch so zu erwarten, for free hätten alle genommen. Jetzt, da wir zur Spende gebeten haben, sind noch einige übrig. Das heißt, wenn ihr welche haben möchtet, dann schreibt uns gerne an. Wir schicken euch dann die entsprechende Mail durch mit den Daten und ein Screenshot oder so durch oder irgendetwas, das uns zeigt, ist in Ordnung. Dann können wir euch den Schlüsselanhänger rausschicken. Ein paar sind noch da, also allzu lange will ich jetzt nicht mehr warten, aber die meisten gehen jetzt dann direkt in Anschluss an die Aufnahme des Podcasts raus an euch und sind dann hoffentlich in 1-2 Tagen irgendwie bei euch an eurem Schlüsselbund.
Ja, weil ihr mal gefragt habt, welche Spiele wir haben. Am Wochenende ist ja nur ein Premier League Spiel, Burnley gegen Watford, Nachholspiel, und das ist dann mein Spiel, das ich mache. Also dann haben wir gleich Burnley noch mit dran. Das ist das einzige Premier League Spiel an diesem Wochenende, das dann auch ist, und dementsprechend, das ist dann meins. Also da mich werdet ihr am Wochenende auf jeden Fall hören, wenn ihr es euch anschaut. Ich glaube Samstag 19 Uhr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, komische Anschlusszeit irgendwie, aber genau. Das ist dann, glaube ich, das. Und dann, ja genau, war es das eigentlich schon im Grunde und Ganzen. Ihr dürft uns gerne nochmal den Hinweis bei iTunes oder überall bewerten, wo es irgendwie geht, weil das natürlich immer uns hilft, einfach dort ein bisschen so im Algorithmus zu steigen und zeigt natürlich auch, dass wir Hörer haben. Am besten 5 Sterne. Wir würden uns sehr freuen drüber. Und im Grunde genommen war es das dann eigentlich schon. Wie gesagt, Schlüsselanhänger gehen raus. Gerne nochmal uns anschreiben, mit Autogrammwünschen, ohne Autogrammwünschen. Ich finde jetzt ehrlich gesagt, 10 Euro sind jetzt nicht mega viel. Das ist, glaube ich, ein Betrag, den jeder leisten kann, der auch nicht unbedingt an uns geht. Ja, also das geht nicht an uns, sondern es geht wirklich für einen guten Zweck. Das heißt, ihr tut was und ihr kriegt diesen sehr, sehr seltenen Schlüsselanhänger mit Widmung und so. Also ich glaube, das ist schon etwas, was man machen kann. Ja, genau. Ansonsten war es eigentlich, wir haben gestern getwitcht, wenn ihr das gerne öfter sehen wollt, dann gerne auch nochmal uns irgendwie anschreiben, war gestern verhältnismäßig viel los, hat mich sehr gefreut und das wollen wir auch ein bisschen mehr ausbauen und ansonsten, glaube ich, war es das in diesem Sinne, eine schöne Woche, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter, ich sehe, es schneit gerade draußen und dann hören wir uns in einer Woche wieder.